Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Hallo und einen wunderschönen guten Tag zur 142. Ausgabe unseres Podcasts, den wir Audiocast nennen. Begrüße ich alle Zuhörerinnen und alle Zuhörer ganz herzlich.
Ich schließe mich einfach an, aber ich begrüße zusätzlich die Kinder der Eltern.
Wessen Eltern?
Das fragt doch das nicht. Die Kinder der Eltern, das reicht.
Gut. Ja, dann sollten wir zu den Themen kommen, die wir in der Sendung haben. Weißt du das?
Ja, es geht dabei, wer wird demnächst das Internet regieren? Also da gibt es wieder so, läuft was ab und dann denkt man sich jetzt neu aus, was machen wir denn jetzt da draus? Und da gibt es wieder Interessen, die da hin und her zerren. Wer da gewinnen wird, weiß man noch nicht so ganz. Und dann haben wir noch ein Thema.
Das ist knüppelhart.
Ja, Supercomputer berechnen erstmals die exakte Nukleonenmasse. Und man könnte auch sagen, um es allgemein deutlich zu machen, Science, Doppelpunkt, wie die Masse in die Welt kommt. Was ist eigentlich Masse? Das wird dabei...
Sie sollten sich für dieses Thema anschnallen und das möglicherweise mehrmals hören.
Aber sollten, jetzt geht's los. Sie sollten es aufzeichnen, damit Sie das mindestens 10-mal hören können.
Es geht los.
Ja, es geht los.
Wolfgang, weißt du eigentlich, wem das Internet gehört?
Ja, mir nicht, aber dann das lief doch irgendwie so ziemlich chaotisch an und dann kam dann die Icon in Amerika.
Wem gehört die Icon? Ist das?
Das ist ein bisschen Regierung, so als Oberbegriff. Die gucken, glaube ich, drauf, was sie machen, müssen ab und zu auch so eine Paraffe abzeichnen. Und dann gibt es da Leute, die das sind, glaube ich, gar nicht so viele. Die da, naja, die dann darüber entscheiden, ob es neue Änderungen gibt und
ich denke,
wie die IPs verteilt werden.
Vielleicht kann uns der Peter Welchering dazu etwas sagen, denn da ist vor kurzem ein Gipfeltreffen gewesen in Hyderabad in Indien und da wurde darüber gesprochen. Guten Morgen, Peter.
Ja, guten Morgen nach Köln. Ja. Tatsächlich, in Hyderabad wurde drüber gesprochen, aber eins muss man auch noch vorweg schicken. Das Internet lief gar nicht chaotisch an. Das war ja eine militärische Veranstaltung des Pentagon, also das war ganz zackig am Anfang.
Am Anfang, ja. Ja, aber nachher in den 90er Jahren, da war es doch ziemlich chaotisch.
Ja, da war es nach außen hin chaotisch, aber eigentlich hat das Handelsministerium der USA da immer ganz, ganz eng den Daumen drauf gehabt. Also die haben den da nie runtergenommen.
Und die ICANN, was ist das für ein Verein?
Die ICANN ist vor einigen Jahren gegründet worden, weil vor allen Dingen die Europäer drohten, wir machen unser eigenes Internet, denn wir wollen von den USA unabhängig werden. Und wir wollen auch nicht, wenn wir beispielsweise neue Länderdomains brauchen oder wenn wir irgendwelche anderen neuen Standards verabschieden wollen, immer uns mit der amerikanischen Regierung erst beraten müssen, ihr okay einholen müssen, ehe wir das tun. Und da hat dann das amerikanische Handelsministerium nachgegeben und hat gesagt, gut, dann gründen wir so eine Art privatwirtschaftlichen Verein, eben diese berühmte Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, also die Internetverwaltung, die privatwirtschaftlich agieren soll. Aber das Handelsministerium hat einen Vertrag mit der ICANN und hat über diesen Vertrag weitgehende Eingriffsmöglichkeiten. Und der läuft eben 2009 aus.
Aber die ICANN kann, wenn ich das richtig verstanden habe, gar nicht selbstständig entscheiden. Die kann letztendlich nur Vorschläge machen, die dann von einer amerikanischen Regierungsstelle, vom Handelsministerium, in irgendeiner Art sanktioniert werden müssen.
Ja, die diplomatische Umschreibung dafür heißt, dass die Standards, die die ICANN verabschiedet, vom Handelsministerium paraffiert werden müssen. Also die müssen schon noch gegenzeichnen, das ist richtig.
Das Internet war ja mal in Europa, so wenn ich an 1990 denke, da war das ja in CERN, als das WWW kam. Und wurde dann mitgenommen nach Amerika und kam dann nachher wieder anders zurück nach Europa.
Und das Internet und CERN sind zwei verschiedene...
Das Internet, was wir so normalerweise...
sind zwei verschiedene Dinge.
Ja gut, okay, das war ja mal das wichtige Internet, was wir so meinen, dass das Internet das wäre, das WWW. Das war mal in CERN, in der Schweiz.
Naja, es ist am CERN entwickelt worden, aber eigentlich verwaltet wurde es immer in den USA. Da haben auch die CERN-Forscher ziemlich wenig zu sagen gehabt.
Gut, Peter, jetzt... würde ich ganz gerne mal von dir hören, was ist denn da gelaufen in Indien? Wer war da und worüber wurde überhaupt gesprochen oder gestritten?
Gestritten wurde um die alte Frage, die uns seit 2003 Genf, Weltinformationsgipfel, 2005 Tunis, auch Weltinformationsgipfel beschäftigt, nämlich wer verwaltet denn dann künftig das Internet? Und da sagt die International Telecommunications Union, ganz klar, Internet ist Telekommunikation, wir verwalten das. Da sagt der Wirtschafts- und Sozialrat der UNO, die ECOSOC, nee, das muss eine UNO-Veranstaltung sein, wir verwalten das und wir haben ja auch schon mit dem Internet Governance Forum eine Veranstaltung aufgezogen, die ja so eine Art sanften Übergang von der ICANN und dem US-Handelsministerium hinweg zur UNO-Aufsicht über das Internet herstellen könnte. Da gab es dann auch beispielsweise den Vorschlag, naja, kann die ICANN nicht einfach ein Unternehmen werden und das Internet quasi anbieten, wie etwa Provider Telekommunikation anbieten? Der war allerdings in Hyderabad nicht so fürchterlich populär, weil im Augenblick sind so ordoliberale oder wie einige Leute auch sagen, dann marktradikale Thesen, also alles soll der Markt schon regeln, grässlich unpopulär. Das haben wir den Investmentbanken zu verdanken und deshalb wurde auch dieser Vorschlag rasch unter den Tisch gekehrt. Es läuft jetzt alles darauf hinaus, dass die neue amerikanische Regierung unter Barack Obama entscheiden muss, was sie denn eigentlich mit dem Internet wollen. Und nur wenn Obama sagt, in diese oder jene Richtung kann es gehen, dann kann man sich da auch eine Lösung vorstellen. Und im Augenblick sieht es so aus nach Hyderabad, dass die wahrscheinliche Lösung wohl darauf hinausläuft, dass sich das Internet Governance Forum des ECOSOC und der UNO als eine Art Aufsichtsgremium etablieren wird und über einen langen Zeitraum, der kanadische Vertreter sprach etwa von 3 bis 7 Jahren, nach und nach das, was bisher das Handelsministerium an Aufsichtsarbeit geleistet hat, übernimmt.
Mhm. Und das würde dann bedeuten, dass wir ja den dominierenden Einfluss der USA quasi nicht mehr spüren würden, sondern die UNO-Mitglieder würden entscheiden, oder sieht das dann noch anders aus?
Dann würden die UNO-Mitglieder entscheiden, nur UNO-Entscheidungen sind natürlich eine sehr, sehr langwierige Angelegenheit, manchmal auch ein bisschen kompliziert. Deshalb gab es auch einen zweiten Vorschlag, der in Hyderabad sehr populär war, nämlich eine Art Regierungsaufsicht von mehreren Regierungen zu gründen. Also etwa wie sich die G7er, G8er, G20 und so weiter zu Finanzfragen treffen, sollte es dann eben einen I3, I7, I8-Rat für das Internet geben. Der I3-Rat, so hat man sich überlegt, könnte beispielsweise bestehen aus USA, China und einem europäischen Staat. Aber das waren eben alles Vorschläge, die weder von der International Telecommunications Union noch von den UNO-Vertretern positiv aufgenommen wurden. Und vor allen Dingen hat hier die Internationale Handelskammer gesagt, also solche Vorschläge, dass dann doch wieder Regierungen letztlich, auch wenn es dann 3 oder 7 sind, die Oberhoheit über das Internet haben sollen, die vergesst mal besser. Denn inzwischen ist Internet, ist World Wide Web zu einer wirklichen kritischen Größe und Infrastruktur für die Wirtschaft geworden. Und da müssen wir alles daran setzen, dass tatsächlich Regierungen am Internet nicht mehr viel zu sagen haben.
Du hast es schon gesagt, also Internet ist ja schon das wichtigste Kommunikationsmittel, was wir mittlerweile haben, auf sehr vielen Ebenen und Plattformen, und ist ein riesiger Wirtschaftsfaktor geworden. Da würde mich interessieren, was hat denn die deutsche Regierung dazu gesagt in Indien?
Die deutsche Regierung kann sich sehr gut vorstellen, dass beispielsweise entweder die UNO oder die ITU die Oberhoheit und die Oberaufsicht übernehmen. Die wollen aber im Wesentlichen abwarten, was tatsächlich die Regierung Obama in den USA als Richtungsvorgabe vorgibt, und halten sich so lange offiziell einfach fein heraus.
Mhm. Toll. Wer war denn von Deutschland da?
Es waren verschiedene Nichtregierungsorganisationen in Hyderabad und dann gab es natürlich auch eine Grußadresse des UNO-Vertreters, aber selbst vor Ort war der nicht.
Das heißt also, von Deutschland war da nicht vertreten.
Interessiert nicht so besonders scheinbar, ne? Oder?
Irgendwo ist das meiner Meinung nach so ein bisschen daneben, wenn man die Wichtigkeit einer solchen Veranstaltung nicht erkennt. Mhm. Ja, du hast schon gesagt, wahrscheinlich wird es also so in Richtung UNO laufen. Wird denn das besser werden als heute? Denn bisher lief es ja relativ problemlos.
Ja, bisher lief es auch deshalb relativ problemlos, weil die unterschiedlichen Handelsminister der USA, wenn nicht gerade massiver Druck etwa vom Heimatschutzministerium ausgeübt wurde, der ICANN auch relativ weiten Raum gelassen haben. Das muss man auch sehen. Also die wurde sozusagen am ganz langen Zügel geführt. Wenn die jetzt unter UNO-Verwaltung kommt, dann wird es ganz interessant, wer in der UNO wird denn zuständig sein? Die ECOSOC, oder wird das direkt beim Büro des Generalsekretärs angesiedelt sein? Oder wird sich aus diesem Internet Governance Forum so eine Art dritte Instanz herauskristallisieren, die dann eine Art Weltregierung für das Internet herausschält? Das sind alles noch sehr offene Fragen.
Die ECOSOC, was hat die für eine Funktion?
die ist quasi 1998 erstmalig mit Internetaufgaben betraut worden, zu einem sehr frühen Zeitpunkt also. Und 2005 auf dem Weltinformationsgipfel in Tunis, da wurde die ECOSOC quasi als auch der dieses Internet Governance Forum eingerichtet wurde, um über die Internetregierung zu beraten, als das höchste UNO-Gremium in Sachen Internet benannt. Und der ECOSOC-Rat, der koordiniert auch alle Veranstaltungen dieses Internet Governance Forum. Übrigens eine ganz spannende Frage dabei, die auch innerhalb der ECOSOC sehr, sehr heftig diskutiert wird. Welchen Status sollen denn Nichtregierungsorganisationen bei der Internetverwaltung haben? Beispielsweise China tritt sehr vehement und stark dafür ein, alle Nichtregierungsorganisationen, die bisher zumindest noch Beobachterstatus und teilweise sogar Rederecht haben, einfach zu verbannen und nur die Regierungsorganisationen zuzulassen, die dann ein Vetorecht oder Einspruchsrechte hätten.
Ja, bekanntes totalitäres Denken.
Da, also ich hab Mitleid schon mit dem armen Obama, der muss so viel entscheiden. Also in allen Ecken und Kanten warten sie darauf, dass der seinen Job antritt. Vielen Dank, Peter.
Ja, danke nach Köln.
Gerade in der letzten Zeit hat man der Computertechnik große Schritte gemacht, zum Beispiel auch in Jülich, da gibt es Eugene, wir haben darüber berichtet, einen Supercomputer, der mittlerweile den Wissenschaftlern dort sehr dienlich ist. Die neueste Rechenarbeit, die dort erledigt wurde, dabei geht es um die Masse der Materie, Masse von Neutronen. Wenn wir uns vielleicht mal an die Schule zurückerinnern, Materie besteht aus Atomkernen. Diese Kerne bestehen aus Protonen und Neutronen und darum kreisen die Elektronen. Und vielleicht weiß da jemand noch dieses Bohrsche Atommodell. In dieser Betrachtungsweise jedenfalls ist es so. 99,9% der Masse der sichtbaren Materie stammt von den Protonen und Neutronen. Das ist eigentlich schon alles. Diese Protonen bestehen aus Quarks. Und da beginnt eigentlich das Problem, weil die Masse der drei Quarks zusammengerechnet nur etwa 5% der Masse der Kernbausteine sind. So, und auf dem Weg, das zu lösen, hat sich ein Professor gemacht, der ursprünglich aus Ungarn stammt und jetzt in Wuppertal an der Bergischen Universität tätig ist, Herr Professor Zoltán Fodor. Schönen guten Tag.
Bevor es losgeht, möchte ich mal hoffen, dass das alles richtig war, was er gesagt hat, denn das klang ja unheimlich kompliziert, aber gut. War das richtig?
War es richtig, ja. Am Anfang haben Sie gesagt, nur Neutronen. Und das war nicht richtig, also Neutronen und Protonen. Aber später haben Sie das korrigiert.
Das ist ein Thema, was wir heute besprechen wollen. Das ist bestimmt nicht für jedermann geeignet. Es geht ganz tief in die Materie hinein. Und die erste Frage, stimmt eigentlich der Einstein noch, wenn man das so weiterdenkt, was Sie machen?
Ob Einstein stimmt?
Ja.
Ja, das ist ohne Zweifel, dass diese einsteinische Formel stimmt. Das wurde 100- und 1000-mal bestätigt. Und unsere Arbeit benutzt diese Formel und versucht dadurch den Ursprung der Masse zu erklären.
Sie haben zusammen mit einem internationalen Forscherteam erstmalig die Masse der wichtigsten Bausteine der Materie, also Protonen und Neutronen, auf theoretischem Wege berechnet. Wenn ich das richtig verstanden habe, haben Sie dazu ein vierdimensionales Gitter aufgebaut, also ein Raumzeitgitter, und haben dann die Knoten berechnet und dann das Netz immer kleiner gemacht. Wie kann man denn mit einem solchen Gitter die Masse berechnen? Haben Sie die Möglichkeit, uns das ein bisschen bildhaft zu erklären?
Das ist ein vierdimensionales Gitter, das ist richtig. Aber ähnliche Rechnungen, die Gitter benutzen, kennen wir aus dem Alltag. Zum Beispiel Meteorologie benutzt auch ein Gitter. Die Flugzeuge werden immer Temperatur und Druck messen. Und das Gitter wird immer feiner und feiner, je mehr Rechnerkapazität wir haben. Das ist ein dreidimensionales Gitter. Bei uns ist das Gitter vierdimensional, weil wir auch in die zeitliche Richtung die Entwicklung auf dem Gitter untersuchen. Die Gleichungen, die wir lösen müssen, sind nicht so kompliziert, aber zu lösen, sie sind sehr, sehr schwer.
Die drei Quarks eines Nukleons sind durch starke Wechselwirkung aneinander gebunden. Eine Kraft, die nur im Bereich der Elementarteilchen, also nur kurze Entfernung von Bedeutung ist, allerdings sehr stark ist. So, im Prinzip beschreibt man das ja mit der Quantenchromodynamik. Und jetzt haben Sie aber da einen Beweis dafür erbracht.
Das ist richtig. Also Quantenchromodynamik ist eine Theorie. Wie gesagt, die Gleichungen sind sehr schwer zu lösen. Aber diese Theorie wurde erstmal vor 30 Jahren aufgeschrieben. Und es gibt Lösungen von dieser Theorie in einem Bereich, wo das relativ einfach ist zu lösen. Das heißt, bei sehr kleinen Abständen oder bei sehr hohen Energien, wo die Wechselwirkung ein bisschen schwächer ist. Das Problem ist, dass bei sehr großen Entfernungen oder bei niedrigen Energien die Kupplung immer größer wird, das System wird immer stärker wechselwirken und in diesem Bereich ist es praktisch unmöglich, die Theorie analytisch zu lösen. Wir brauchen große Rechner dazu und Eugene in Jülich ist so ein Rechner, der das heute tun kann.
Ich habe es angesprochen und Sie haben es auch noch mal bestätigt, diese Quantenchromodynamik, die ist eigentlich das, was hier zu beweisen war. Können wir vielleicht vorab einmal versuchen zu erklären, was bedeutet das eigentlich, Quantenchromodynamik? Der Kollege, der heute Morgen hier reinkam, der sprach davon, das seien wohl bunte Füße. Das ist natürlich nicht so ganz richtig. Aber es geht ja letztendlich auf die Quarks zurück, denn die Quarks existieren ja in 6 unterschiedlichen Flavors und besitzen dann jeweils 3 Farben. Dazu kommt aber auch noch der Spin. Das heißt, insgesamt gibt es wohl 72 Komponenten. Ist das richtig so?
Also ich würde ein Beispiel mal sagen. So, wir kennen die elektromagnetische Wechselwirkung. Das ist sozusagen Basis unserer technischen Zivilisation. Wir benutzen überall Strom. Die elektromagnetische Wechselwirkung hat eigentlich eine Ladung, die elektrische Ladung. Und diese Ladung kann positiv oder negativ sein. Und in der Quantenchromodynamik ist es ein bisschen ähnlich. Obwohl wir in der Quantenchromodynamik nicht nur eine Ladung haben, sondern 3 Ladungen. Und alle 3 können positiv und negativ sein. Und wie in der Elektrodynamik, die Elektronen haben diese Ladung und zwischen 2 Elektronen, die Photonen, die Wechselwirkung vermitteln, ist es auch in der Quantenchromodynamik ähnlich. Die Ladungen, diese geladenen Fermionen, sind die Quarks und zwischen den Quarks können die sogenannten Gluonen die Wechselwirkung vermitteln. Die Gluonen sind in dieser Weise ähnlich wie die Photonen. Aber die Tatsache, dass wir 3 Ladungen haben, führt dazu, dass die Gluonen am Ende auch selbst wechselwirken können, was die Photonen nicht können. Und diese Selbstwechselwirkung führt auch dazu, dass am Ende die Wechselwirkung wesentlich stärker wird.
Woher kommt denn jetzt wirklich die Masse? Denn wir haben sie ja in den Nukleonen, das heißt in den Kernbausteinen selbst, nicht gefunden.
Also es sieht so aus, dass diese Quarks, Sie haben richtig gesagt, es gibt 6 Flavor von diesen Quarks, obwohl im normalen Materie eigentlich nur 2 eine große Rolle spielt. Die anderen sind schwer und tauchen im Alltag kaum auf. Aber diese Quarks sind Teil der Theorie, aber leider können wir diese Quarks direkt nicht beobachten. Das hängt damit zusammen, dass die Wechselwirkung so stark ist, dass diese Quarks einfach nicht voneinander getrennt werden können. Sie sind einfach verbunden. Dieses Phänomen nennen wir Confinement. Und die Tatsache, dass sie confined sind, erklärt uns die Masse. Diese Quarks, 3 von denen finden wir in einem Proton oder in einem Neutron, bewegen sich so schnell in einem Proton oder Nukleon, dass diese Energie, diese Bewegungsenergie eigentlich als Masse betrachtet werden kann.
Das ist ja eine ganz bizarre Vorstellung, dass man Bewegung als Masse betrachtet. Wir in unserer normalen Welt sehen doch, wir haben irgendetwas in der Hand, eine Tasse oder einen Pfund Zucker und sagen, das ist Gewicht, das ist auch Masse. Und jetzt sagen Sie aber, in diesem Bereich, da ist die Bewegung repräsentiert die Masse. Habe ich das so richtig verstanden?
Ja, so ist das. Aber diese Äquivalenz, dass Bewegungsenergie oder überhaupt Energie als Masse betrachtet werden kann, ist nicht neu. Das ist 103 Jahre alt. Das war ein Verdienst von Einstein. Und das haben wir wirklich 100 Mal beobachtet, dass wenn irgendetwas extrem schnell sich bewegt, dann bekommt man dadurch Masse.
Ich habe ein ganz anderes Problem. Ich verstehe also noch nicht sehr viel davon. Am Anfang sagten Sie mir, als ich Sie fragte, was hat das für eine Möglichkeit der Anwendung, was Sie da forschen? Und da kam dabei heraus, letztendlich gibt es da keine große Anwendung in Zukunft, aber wir verstehen mehr von unserer Welt. Sehen Sie jetzt mit Ihrem Wissen alltägliche Dinge ganz anders, als ich das vielleicht sehen muss?
Ja, das weiß ich nicht. Was wir wissen, ist, dass die große Frage, woher die Masse kommt, ist eigentlich eine Frage, die meine Kinder auch fragen. Und die Menschheit hat diese Frage auch vor 10.000 Jahren gefragt. Also diese elementare Fragen zu beantworten, das bringt irgendetwas. Und noch dazu, das ist auch eine sehr gute Möglichkeit für die Computerindustrie, für Entwicklung von Algorithmen und so weiter und so fort. Also das ist nicht ganz abgekoppelt von der reellen Welt, aber ich würde sagen, das ist wirklich irgendwie eine philosophische Wert auch vermittelt.
Sie können damit keine besseren Computer bauen?
Noch nicht.
Also besser Computer bauen können wir nicht, aber bessere Algorithmen haben wir schon.
Wären Sie denn mit einem noch schnelleren Computer zufriedener, als Sie heute sind?
Sicher. Aha. Es gibt ganz viele andere Fragen, die wir heute noch nicht richtig beantworten können. Und ein noch schnellerer Computer würde uns sicherlich helfen.
Das heißt, Sie könnten Ihre Gitter engmaschiger machen und möglicherweise noch präziser bestimmen, wie die, sagen wir mal, Geschwindigkeit und die Bewegungsenergie die Masse repräsentiert.
Ja, das könnte zum Beispiel machen. Oder es gibt andere Fragen, wo die Präzisität einfach eine noch größere Rolle spielt und wo man noch mehr rechnen muss, um die Fragen zu beantworten. Aber zum Beispiel gibt es auch Fragen, die wir als Kind gefragt haben und auch dadurch beantwortet werden können. Und das ist auch eine Frage, die mich beschäftigt. Zum Beispiel, was passiert mit dem Nichts, mit dem Vakuum, wenn wir das erhitzen, immer mehr Wärme zuführen. Da gibt es auch ein sehr interessantes Phänomen, einen Phasenübergang oder einen analytischen Übergang. Und das ist eigentlich eine wichtige Frage, weil von Milliarden von Jahren nach dem Urknall so etwas in die andere Richtung passierte. Das Universum war sehr heiß und es ist kälter geworden durch die Ausdehnung. Und dieser Phasenübergang oder analytische Übergang hatte eine wichtige Rolle
gespielt. Helfen Sie mir bitte zu verstehen, wie kann ich denn nichts erwärmen? Ich bin bisher davon ausgegangen, dass erst dann, wenn die Wärmestrahlung auf irgendetwas trifft, dass dann die Wärme überhaupt Effekt zeigen kann. Und Sie sagen jetzt, wenn ich das Vakuum erwärme.
Richtig, also das Vakuum ist nicht absolut leer. Deswegen habe ich das nur so gesagt, nichts. Und dann habe ich das sofort erklärt. Ich meine damit das Vakuum. Also das Vakuum ist nicht nichts. Das Vakuum ist ein äußerst komplexes System ist, wo virtuelle Teilchen auftauchen und dann wieder verschwinden. Und wie das eigentlich passiert, ist eigentlich die große Frage.
Eugene ist jetzt ein Computer, nicht von der Stange, sondern man hat sicherlich gesagt, wir wollen eine Maschine haben, die dies und das und jenes leisten kann. Aber da hat man nun erstmal die Hardware hingestellt. Die Programme dafür, mussten Sie die alle selbst entwickeln?
Richtig. Also dieses Programm, was wir benutzt haben in diesem internationalen Team, vielleicht soll ich das erwähnen, das ist Budapest aus Ungarn, Kollegen aus Budapest. Die überwiegende Mehrheit kommt aus Wuppertal und Jülich, also in Deutschland positioniert, und auch Kollegen aus Marseille, aus Frankreich, waren beteiligt. Also die Algorithmen und die Programme müssen wir selbst entwickeln. Und das ist auch eine sehr wichtige Frage, weil man kann Programme schreiben, die eine Effizienz von 5% zeigen, und man kann auch Programme schreiben, die eine Effizienz von 37% zeigen. Und das ist ein großes Faktor dazwischen. Es spielt doch eine Rolle, ob man auf ein Ergebnis ein Jahr oder 7 Jahre warten.
Das war ja.
Herr Professor, als ich das so ein bisschen gelesen habe über Ihre Quantenchromodynamik, da dachte ich, oh, das ist doch ein armer Mann, der sitzt in Jülich da ganz alleine, hat keinen auf der Welt, mit denen er sprechen kann, keiner versteht ihn. Und im Vorgespräch sagten Sie mir, das sind Tausende, die sich da mit diesem Problem beschäftigen.
Also die Leute, die sich mit QCD, also Quantenchromodynamik, beschäftigen, die sind wirklich Tausende. In Gitter-Eich-Theorie, also diese Gleichungen auf dem Gitter zu lösen, da gibt es auch 1.000 bis 2.000 Menschen, die sich damit beschäftigen. Also wir haben jährlich eine Konferenz, und da ist es üblich, dass 600, 700 Teilnehmer kommen.
Nachdem das sich jetzt so ein bisschen bei mir gesetzt hat, drängt sich ein Vergleich auf, der wahrscheinlich falsch ist, aber vielleicht können Sie es beurteilen. Wenn ich Masse habe und diese Masse, nehme ein Stück Eisen, beschleunige, dann wird die kinetische Energie, die wird ja größer. Ist das vergleichbar mit dem, was Sie auf Quantenebene jetzt gefunden haben?
Die Frage, wie schnell sich dieses Teilchen bewegt. Also wenn das wirklich sich sehr schnell bewegt, dann ist es eine große Menge Energie, was man auch als Masse betrachtet.
Bedeutet das letztendlich auch, dass am absoluten Nullpunkt, also bei minus 273,15 Grad, das Celsius, dass dort keine Masse mehr existiert?
Nein, also wenn Sie ein Proton bei minus 273 Grad untersuchen, dann innerhalb des Protons, ja, die Quarks, die bewegen sich immer noch.
Ah ja.
Das ist die Masse des Protons.
Diese Bewegung hört also nicht auf gegenüber der molekularen Bewegung.
So ist das.
So, also ich bin froh, dass ich heute Nacht gut geschlafen habe, dass ich doch aufnahmefähig war. Also interessantes Thema, was wir gar nicht zu Ende diskutieren können. Wenn ich hier nur reinschaue, ich lese da von der Farbe und von der Antifarbe. Ich dachte immer nur, es gäbe eine Masse und eine Antimasse.
Nun denke dir einfach Komplementärfarbe, das verstehst du eher.
Aha, eine Antifarbe und das sind, allein in den paar Seiten sind so viele Wörter drin, die ich alle nachschlagen müsste. Ein schweres Thema, aber sicherlich ein sehr interessantes Thema, was dazu beitragen wird, dass wir irgendwie doch die Welt besser verstehen können.
Was sind Ihre nächsten Aufgaben, die Sie jetzt angehen?
Also zum Beispiel, ich möchte gerne diese Frage mit dem frühen Universum ein bisschen klären, wie dieser Übergang damals stattgefunden hat. Und wir bauen hier in Deutschland auch einen Beschleuniger in Darmstadt, GSI, wo diese sehr hohen Temperaturen erreicht werden können und nicht nur Temperatur, sondern auch Dichte extrem hoch sein kann. Und da suchen wir ein Phänomen, was auch extrem interessant ist. Das ist ein sogenannter zweiten Ordnung Phasenübergang, wo ein mayonnaiseartiger Zustand der Materie eventuell beobachtet werden kann.
Wir werden sicherlich davon hören, Herr Professor Zoltan Voder. Herzlichen Dank, dass Sie versucht haben, uns Unwissenden ein klein wenig den ja, Teppich hochzuheben, mal drunter zu schauen, wie es denn möglicherweise sein könnte in unserer Welt. Real und wirklich.
Da hat im Hintergrund gerade ein Meson oder so irgend sowas hat da Musik gemacht.
Das war einfach ein Handy. Ja.
Dankeschön und ja, schönen danke. Tag noch.
Ja, vielen Dank. Ja. Wiederhören. Tschüss. Wiederhören.
Also ich muss da mal eine Nacht drüber schlafen nach diesem Beitrag. Den muss man also erstmal verdauen.
Gut, auf der anderen Seite, theoretische Physik ist nicht einfach, aber sehr, sehr wichtig, damit wir unsere Welt besser verstehen und möglicherweise auch die Krisen, die auf uns zukommen, besser bewältigen können.
Ja, und Daumen nach oben?
Daumen nach oben.
Jawohl, und ein Meson überbehalten, oder?
Was wir haben von Quarks und Gluonen gesprochen, nehmen wir die doch. Und EBIB.
EBIB.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik Manfred Gläuber und Arne Wohlgemuth. Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Voxmundi Medienanstalt Köln 2008.